Kennst du den Satz, den ich jetzt wieder sagen werde? Ich bin stolz auf dich. Oder der Satz, du hast es gut gemacht. Der andere Satz, ich liebe dich. Das sind doch Sätze, die wir unglaublich gerne hören, oder? Aber vielleicht kennst du die Sätze nicht so gut. Vielleicht hast du zum Beispiel einen Vater gehabt, der dir das immer wieder hat ausgedrückt mit Worten, wie stolz er auf dich ist und wie lieb das er dich hat. Vielleicht hast du aber auch einen Vater gehabt, der das nie hat artikulieren konnte. Vielleicht sogar im Gegenteil. Hast du einen Vater gehabt, der dir gesagt hat, du bist ein Fehler. Du bist nichts. Du kannst nichts. Ich bin überzeugt, dass Gott Vater heute Morgen zu dir möchte reden und dir genau solche Sätze sagen, ich liebe dich und ich habe Freude an dir. Bis wir aber so weit kommen, fangen wir vorne an. Und ich möchte schon mal etwas vorausstellen. Wir werden heute die Taufe von Jesus anschauen und wir werden nicht allzu praktisch sein. Einfach das schon mal als Vorwarnung. Gegen Ende wird es dann schon noch ein bisschen praktisch. Aber es hat so viel Grundlegendes in diesem Text drin, für das wir den gut gemeinsam anschauen. Und bevor ich den Text lese, aus Matthäus 3, möchte ich mit uns beten. Jesus, wir danken dir vielmals, dass wir dürfen in deinem Wort lesen, von dir hören. Und ich bitte dich, dass du redest. Dass du redest durch dein Wort und schenkst du uns offene Herzen, einen offenen Verstand, dass wir dürfen verstehen, dass es darf tief gehen und unser Vertrauen auf dich darf wachsen. Amen. Ich möchte lesen, aus Matthäus 3, Verse 13 bis 17. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Johannes der Täufer ist da gemeint, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Jesus kommt hier zu Johannes dem Täufer an Jordan. Und das aus freien Stück. Er hat selbstständig den Weg auf sich genommen, für an Jordan zu gehen. Es war das, was Jesus wollte. Und das ist ehrlich gesagt schon mal spannend, weil der Johannes war ein sehr, sehr komischer Kutz. Er ist, würde man vielleicht heute auch beschreiben oder abtun als Verschwörungstheoretiker. Er hat sich gekleidet in Kamelhaar. Er hat sich ernährt von dem, was gerade um ihn herum war, vom wildem Honig, von Heugümper. Genau das Kinderbild. Ich habe mich gefragt, warum sieht er so ähnlich aus wie der Hermann Schönbächler? tut in dem Sinn nichts zur Sache. Der Johannes, er war nicht die angesehenste Person. Er war sogar eher verschrauen, weil er hat neue Sachen gebracht. Er war wie der erste Prophet nach über 400 Jahren. Menschen sind plötzlich zu ihm rausgegangen in die Wüste. Vorher ist man immer reingegangen in die Lehrhäuser, um geistlich aufzutanken. Der Johannes, er hat andere gewaschen. Bis jetzt hat man sich selber immer gewaschen, aber nicht andere. Der Johannes, er hat nur eine getauft. Die rituellen Waschungen aber, die waren immer und immer und immer wieder. Er war der Vorläufer vom Messias, von Jesus selber. Jesus kommt jetzt zu Johannes her und will sich taufen. Jesus kommt nicht zu Johannes her und will ihn hinterfragen, will ihn kritisieren oder will so ein bisschen vom Fernen beobachten, was er da macht. Nein, er kommt zu Johannes her mit der Absicht, ich will mich taufen. Und das bringt uns zu der Frage, logischerweise, warum? Warum hat sich Jesus wollen vom Johannes, dem Täufer, taufen? Auf diese Frage wird jetzt in der Auslegung ganz verschiedene Antworten geben. Und diese Antworten, die wollen wir mal gemeinsam zusammen anschauen. Warum lässt Jesus sich taufen? Gewisse Ausleger sagen, da sieht man ganz klar, Jesus war Sünder. Darum hat er sich taufen, damit seine Sünde weggeschwemmt wird. Andere sagen, ein bisschen ähnlich, Jesus, er ist zwar äußerlich wie nicht sündhaft gewesen, aber er hat schon verborgene Schuld in sich getragen. Und so zur Sicherheit hat er sich taufen, dass er sicher ganz rein ist. Und das, was er nicht sieht, ihm auch sicher vergeben ist. Jesus hat sich solidarisiert mit denen, die sagen, ich tue Buss. Er hat sich solidarisiert mit dem Überrest, wo gerettet ist. Er hat sich wieder der Bußbewegung von Johannes dem Täufer angeschlossen. Eine weitere Antwort: Jesus hat sich selber identifiziert mit der Sünde. Das heisst, Jesus, er hat sich taufen, weil er in der Taufe zu den Sündern herren hat wollen, sich taufen an ihrer Stelle. Er hat wie angefangen, die Sünde der Menschen zu tragen. Eine andere Antwort ist, Jesus hat sich taufen aus Gehorsam. Der Vater hat das wollen und darum hat es Jesus gemacht. Oder Jesus, er hat ein Statement gesetzt gegen die Selbstgerechtigkeit. Gegen alle die, die sagen, ich kann mich selber erlösen oder ich bin genug gut für Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Und er hat sich hier auch wie auf die Seite der Sünder gestellt. Eine weitere Antwort. Es war so wie der Start in die Öffentlichkeit gewesen. Und der Start in die Öffentlichkeit hat müssen erfolgen, durch den zweiten Elia, also durch Johannes der Täufer, wo jetzt der Messias bekannt macht. So, Jesus hat sich da wie abhängig gemacht vom Johannes, dass er durch ihn hat dürfen bekannt werden. Die letzte Antwort. Jesus hat wie einen Händedruck Gottes wollen. Jesus hat sich taufen für quasi vor Gott, von Gott um Schutz zu bitten. Jesus hat gewusst, was auf ihn wartet, dass er wird sterben und er hat jetzt wollen, den Händedruck Gottes, ich lasse mich taufen und jetzt beschützt mich Gott. Antworten, die gegeben werden, welche Antwort jetzt da die richtige ist, dazu kommen wir später. Weil der folgende Dialog, den wir da finden, vom Johannes und Jesus, der hilft uns, diese Frage zu beantworten. Jesus, er ist zu Johannes gekommen und der Johannes, er hat Jesus direkt abgewehrt, mehrmals abgewehrt und hat gesagt, nein, das geht nicht, dass ich dich taufen lasse. Der Johannes, er war überzeugt, die Taufe, die ich mache, ist eine andere Taufe als die Taufe, die Jesus spendet. Ein paar Verse vor unserem Abschnitt von heute steht, oder sagt Johannes etwas über seine Taufe. Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Der Johannes, er tauft zur Buße hin. Das heisst, die Taufe von Johannes ist wie ein äußerliches Zeichen für die Bußfertigkeit der Leute. Aber die Taufe von Jesus, die geht viel, viel weiter. Weil die Taufe von Johannes hat zwar den Willen zur Umkehr können, wie äußerlich zeigen, aber das, was Jesus möchte, ist eine Erneuerung durch den Heiligen Geist. Nicht nur so ein bisschen äußerlich, sondern etwas, das uns ganz durchdringt. So wie wir es nach 2. Korinther 5 lesen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Komplett erneuert. Er ist ein anderer Mensch. Er ist rein. Wie etwas, das durch Feuer gereinigt wird. Durch Feuer reinigen, das macht man zum Beispiel in Metallbearbeitung. Wenn man Metall erhitzen, schmelzen, möglichst viel Feuer dazugeben, dass alle Stoffe, die man nicht will, verbrennen. Und so hat man dann gelütertes Eisen, Silber, was auch immer. Und genau so rein dürfen die sein, die durch Jesus getauft sind. Das, was der Johannes hier jetzt ausdrückt, ist: Jesus, ich brauche dich, nicht du mich. Jesus ist der, der sündlos war und nicht der Johannes der Täufer. Der Johannes braucht Jesus und nicht umgekehrt. Jesus, er ist rein, er ist sündlos. Er hat es nicht nötig, an dieser Taufe zur Buße Anteil zu nehmen. Weil er hat nichts, was er müsste Buße tun. Er hat nichts Verkehrtes gemacht in seinem Leben. Auch nichts Verborgenes, das er da irgendwie müsste bekennen. Der Adolf Schlatter, ein Ausleger, er schreibt: Nicht du, sagt Johannes, bist der Sünder. Ich selbst bin es. Du bedarfst es nicht, dass ich dir Gottes vergebende Gnade erteile. Jesus, er hat das, was Johannes gefällt hat. Er hat die höhere Würde und die Sündlosigkeit. Jesus hat alles. Aber Jesus, wie er ist, er setzt sich durch und sagt jetzt: Tauf mich, Johannes. Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Jesus sagt also Johannes: Tauf mich jetzt, weil es ist gut so. Der Jesus hat die Einwände von Johannes verstanden und die Einwände waren eigentlich wirklich gerechtfertigt. Aber Jesus sagt: Hey, jetzt in meinem Fall, in diesem Moment, ist es gut, dass du mich taufst. Denn so ist es richtig. So gebührt es uns oder auch geziemt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Gerechtigkeit können wir hier auch übersetzen mit dem Willen Gottes entsprechen. Also das tun, was Gott möchte. Weil was Gott möchte, ist gerecht. Weil Gott selber Gerechtigkeit in Person ist, ist auch all das, was er macht, was er will, ist gerecht. Jesus sagt hier zum Johannes: Tauf mich. Weil das entspricht dem Willen Gottes. Und zwar für uns. Spannend, oder? Nicht nur für Jesus. Es ist also nicht einfach so eine eigennützige Tat, die Jesus da tut, sondern es dient uns als Gerechtigkeit. Es ist für uns beide Gottes Wille. Für den Johannes, der Jesus taufen, aber auch für Jesus, der sich taufen lässt. Für beide ist es Gottes Wille. Und es ist sogar für uns heute der Wille Gottes, dass sich Jesus hat taufen lassen. Da gab Johannes ihm nach und hat ihn getauft. Und somit ist Jesus getauft worden. Zurück zu diesen Fragen oder zu den Antworten. Warum lässt sich Jesus da taufen? Können wir zuerst mal festhalten, die ersten zwei müssen wir eigentlich direkt streichen. Der Text, der gibt nichts davon her, dass Jesus irgendwelche Sünde in seinem Leben hat, ob verborgen oder offen. Sagt der Text und auch die ganze Bibel das Gegenteil davon. Oder Schutz vor dem Gericht, dass Jesus so eine eigennützige Art und Weise hat, wie er an die Taufe hergeht, bringt einen Ton in den Text, den wir gar nicht sehen. Sogar im Gegenteil, er sagt, es bringt uns Gerechtigkeit. Also die Tat, die Jesus gemacht hat, ist 0, gar nicht eigennützig hier. Und auch der Start in die Öffentlichkeit ist nicht das, was Jesus wollte. Jesus hat zwar hier so wie in die Öffentlichkeit gestartet, aber er macht sich nicht abhängig vom Johannes dem Täufer, dem zweiten Elia, dass jetzt er ihn als Messias muss bekannt machen, weil der Johannes schon bekannt ist, muss er jetzt Jesus so bekannt machen. Das lesen wir hier im Text und jene. Die anderen Antworten, die jetzt da noch stehen, sind Teilantworten. All diese Sachen haben Aspekte, die wir sehen. Jesus, er solidarisiert sich mit diesen bußfertigen Menschen. Er gibt sich dort rein und sagt, die Bußbewegung ist etwas Gutes. Es ist Gott gewollt, dass ihr euch taufen vom Johannes in diesem Fall. Die Bußbewegung hat Gott wollen. Und so tritt Jesus auch mit dieser Bußbewegung, mit dem geretteten Rest zusammen und steht für sie ein. Und die Identifikation. Jesus tritt zu den Sündern her. Das lesen wir dann noch mehr. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Er geht in ihre Mitte rein. Und er identifiziert sich immer wie mehr mit der Sünde. Jesus, er hat sich runtertauchen in das Dreckwasser, wo den anderen ihre Schuld sind weggeschwemmt worden, wo Jesus jetzt hat angefangen, die Schuld auf sich zu nehmen. Wo er später noch wird kommen. Es ist wie eine Vorausschau. Jesus, er war hier auch gehorsam. Die Bußbewegung war Gott gewollt. Und somit gibt sich Jesus auch dieser Bußbewegung her, lässt sich taufen, weil wenn er sich würde distanzieren von dieser Taufe von Johannes, dann würde er sich auch vom Willen vom Vater distanzieren. Und darum ist er hier auch gehorsam. Jesus gibt dann ein Statement ab gegen Selbstgerechtigkeit. Wir lesen später in den Evangelien, den Hochmütigen widerstrebt Gott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Er stellt sich auf die Seite der Sünder und sagt, wir brauchen Rettung. Jesus, er hat sich also taufen für auch im Vorausblick zu tun, was noch passieren wird und sich mit der ganzen Schuld der Menschheit zu identifizieren. Und das tut er auch aus Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Jetzt ist Jesus getauft. Und wir lesen weiter, dass sofort nach der Taufe Jesus ist aus dem Wasser rausgestiegen und es sind drei Sachen passiert. Da steht sogleich. Das sogleich, das bezieht sich nicht unbedingt auf aus dem Wasser kommen. Weil ihr kennt ja die Taufsituation wahrscheinlich auch. Jemand wird getauft. Und logischerweise kommt er relativ gleich wieder aus dem Wasser raus. Weil sonst kommt er nie mehr raus. Das bezieht sich eher darauf, dass sofort passiert ist, nachdem Jesus ist getauft worden, aus dem Wasser gestiegen ist, sind die anderen drei Sachen auch passiert. Nämlich, der Himmel hat sich geöffnet, der Heilige Geist ist gekommen und eine Stimme vom Himmel ist gekommen und hat gesprochen. Zuerst heisst es, der Himmel hat sich aufgetan. Gott selber ist der, der den Himmel öffnen kann. Und da wäre es jetzt ganz spannend zu wissen, was da alles war, was da passiert ist, ob sich da die Wolken verzogen haben und das Blau vom Himmel sich aufgetan hat oder wie genau. Wir wissen es letztendlich gar nicht, weil wir lesen nichts davon. Was wir aber lesen ist, es war nicht nur für Jesus sichtbar. Johannes-Evangelium sehen wir, dass mindestens der Johannes hat das auch gesehen. Und auch andere Zeugen gibt es von dem Ereignis, wo sich der Himmel hat aufgetan. Also es war nicht nur für Jesus sichtbar, sondern man hat es ringsum auch gesehen. Aber viel wichtiger ist, als wie das hat ausgesehen genau, was das bedeutet hat. Nach Hesekiel und Apostelgeschichte, wo wir auch so Szenen lesen, wo sich der Himmel hat aufgetan, können wir darauf herdeuten, dass wenn sich der Himmel auftut, eine Berufung und eine Beauftragung stattfindet. Also mit der Taufe hat eigentlich Jesus wie seinen Auftrag bekommen und hat seinen Auftrag so richtig angefangen hier auf dieser Erde. Ganz wichtig. Jesus war von Anfang an ganz Gott und ganz Mensch. Und Jesus war auch von Anfang an der Messias. Das ist nicht der einfach dazugekommen. Er war das von Anfang an, aber das ist wie der Start, die Bevollmächtigung von Gott selber für den Dienst, den er tun soll. Gott selber bestätigt also hier den Gehorsam von Jesus Christus. Er sagt, du bist der Messias und deinen Auftrag sollst du jetzt leben. Das zweite Wunder, das war, nach der Taufe ist wie eine Taube der Heilige Geist auf ihn gekommen. Zum Start ins öffentliche Wirken von Jesus hat Jesus jetzt so die Fülle im Geist bekommen. Im Deutsch sieht man es da hier nicht so gut. Man sieht einfach der Geist Gottes wie eine Taube herabgestiegen und auf ihn kommen. Im Griechischen ist das ein Durativ, das Kommen ist kommend. Wir können heute im Deutschen vielleicht übersetzen, er ist bleibend gekommen. Also der Heilige Geist ist auf Jesus gekommen und auf Jesus geblieben. Und nicht, wie im Alten Testament, einfach punktuell auf Menschen gekommen. Wir sehen hier auch die Erfüllung von Jesaja 11, Vers 2 und weiterfolgende. Der Messias wird der Heilige Geist bekommen und mit dem Heiligen Geist Kraft, Weisheit, Verstand, Rat, Erkenntnis, Gemeinschaft mit dem Vater. Auch hier gibt es wieder etwas Wichtiges zu sagen. Nämlich, dass der Geist Gottes ist auf Jesus gekommen, bedeutet nicht, dass Jesus vorher nicht geistgeleitet gelebt hat. Es bedeutet auch nicht, dass er nicht durch den Geist ist Mensch geworden, sondern der Heilige Geist hat dort immer auch schon seine Finger im Spiel gehabt. Dann lesen wir, dass der Geist Gottes wie eine Taube ist gekommen. Die Taube war ein Symbol, das schon früh, im frühen Judentum ist angenommen worden für den Heiligen Geist. Und die Taube hier, die erinnert auch an die Situation beim Noah. Der Noah, der hat Vögel ausgesendet, um zu schauen, ist das Wasser zurückgegangen, gibt es eine frohe Botschaft, dass wir wieder auf das Land kommen können. Und die Taube ist dann mit einem Zweig im Schnabel wieder zurückgekommen und hat frohe Nachricht gebracht. Gottes Zorn ist besiegt. Und der Noah hat mit seiner Familie und den Tieren wieder an Land gehen können. Eine frohe Botschaft, die die Taube hier bringt. Dass also der Geist Gottes ist beständig auf Jesus gekommen und wie eine Taube ist ohne Vorausschau auf das, was noch kommt. Weil durch das, was Jesus da hat am Kreuz, ist der zweite Bund, der Neubund in Kraft getreten. Der Zorn vom Vater, da hat Jesus gedreht. Und jetzt kommt der Heilige Geist sogar in unser Leben. Und das nicht nur für einen kurzen Moment, sondern für immer. Er lebt in uns, weil wir dürfen Frieden haben mit Gott. Das Dritte, was war, es ist eine Stimme herabgekommen, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Gott Vater redet seinen Sohn an und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Also wir sehen hier, es ist Gottes Sohn und somit auch Messias. Im Alten Testament lesen wir, dass der Messias, der Retter, wird Gottes Sohn sein. Also der Begriff Sohn Gottes, der beschreibt den Ursprung von Jesus. Jesus ist von Gott, er ist ganz Gott, aber es beschreibt auch sein Wesen. Jesus ist der Messias, der Retter. Aber in diesem Begriff geliebter Sohn steckt noch viel, viel mehr drin. Weil das ist wie eine Kurzform von etwas, was wir lesen im 1. Mose 22, Vers 2. Gott redet dort zum Abraham und sagt etwas über einen Sohn vom Abraham. Gott sagt dort, und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Jesus, er hat sich taufen, um sich mit den Sündern zu identifizieren und sich auch in die Sündhaftigkeit hineinzugeben. Der Johannes, er hat getauft, für die Sünde abzuwaschen. Und Jesus gibt sich jetzt genau dort rein. Er gibt sich bei der Taufe in das Wasser hinein, in das, ja, Führungszeichen, sündhaftige Wasser, um die Sünde vorausschauend für das, was kommt, zu tragen. Also der Begriff «mein geliebter Sohn» enthält auch den Auftrag, Jesus, du wirst sterben. So wie der Isaac soll geopfert werden, Jesus soll sterben. Durch die Taufe passiert also unglaublich vieles. Jesus wird als gehorsamer Messias bestätigt. Er bekommt seinen Auftrag über, den Auftrag zu sterben. Am Tod zu sterben am Kreuz. Aber der Vater wird ihn dabei nicht verlassen, weil Jesus sein geliebter Sohn ist. Ich habe jetzt viel davon geredet, so was Jesus auch vorausschauend in der Taufe gemacht hat. Weil das, was in der Taufe passiert, das sehen wir dann im Leben von Jesus vollkommen verwirklicht. Jesus, er hat Taufe zur Buße nicht nötig gehabt, weil er nichts gehabt zum Buße zu tun. Und das sein Leben lang so geblieben. Er war absolut gehorsam und gerecht. Er hat das da, was dem Willen Gottes entspricht, sein Leben lang. Jesus, er ist in die Mitte der Sünder getreten. Er hat sich zum Beispiel mit dem Zachäus abgegeben, mit dem Zöllner, mit einem Obersünder hat er Tischgemeinschaft gehabt. Er hat sich zu ihm begeben und hat auch seine Schuld dreht. Er hat sich mit den Demütigen solidarisiert und er hat denen widerstrebten Pharisäer, die hochmütig waren, die gesagt haben, wir halten die Regeln und darum sind wir gerecht. Dennoch ist Jesus verurteilt worden und gestorben am Kreuz. Und das, obwohl er von keiner Schuld gewusst hat. Und das, weil er seinen Auftrag erfüllen wollte, die und mich zu retten. Weil er die und mich ganz neu machen will. Nicht nur so ein bisschen äußerlich abwaschen, sondern komplett neu machen. So hat Jesus am Kreuz das vollbracht, was wir in der Taufe vorausschauend schon gesehen haben. Jesus, er ist gestorben. Er ist quasi in diesem sündhaften Wasser unterblieben und hat die Schuld getragen, hat den Zorn vom Vater getragen. Ist dann wieder auferstanden und lebt jetzt wieder. Er hat dieser Tat, dass er gestorben ist, unsere Schuld auf sich genommen. Er hat unsere Schuld bezahlt. Das einfach aus Gehorsam gegenüber dem Vater und aus Liebe zu dir und zu mir. Und wisst ihr, was jetzt das Beste ist? Der Satz, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, der kann auch persönlich für dich gelten. Du kannst Gottes geliebtes Kind werden, sein Sohn, seine Tochter werden. Ich bin überzeugt, theoretisch würde es zwei Wege geben, wie wir das können. Der erste ist, wir sind absolut gerecht. Wir tun das, was Gott möchte. Der zweite ist, wir glauben an Jesus Christus, dass er für uns gezahlt hat. Ja, theoretisch zwei Wege, weil der erste Weg totaler Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes schwierig. Ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt, der das wirklich konnte. Und darum ist es nur ein theoretischer Weg, praktisch nicht möglich. Praktisch gibt es eigentlich nur den zweiten Weg. Jesus hat für uns gezahlt am Kreuz. Für all das, was wir haben, das, was nicht dem Willen Gottes entspricht, hat Jesus gezahlt. Und wir dürfen jetzt das annehmen. Und dann, wenn wir das annehmen, dann darf der Satz auch für uns gelten. Weil Gott Vater sieht dann vor uns Jesus Christus. Sein geliebter Sohn, den er wohlgefallen hat. Der, der gerecht ist. Und die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die darf für uns gelten. Und so spricht Gott auch zu dir. Du bist mein geliebter Kind. Und ich habe Freude an dir. Und wir dürfen jetzt im Frieden mit Gott leben. Und dürfen immer wie mehr auch sein Willen tun. Und ich bin überzeugt, dass in dieser Beziehung zum Vater unsere Beziehungen zum irdischen Vater zum Beispiel, der euch nie hat können sagen, dass er euch liebt oder stolz ist auf euch, kann heilen. Weil der Vater von den Vätern, Gott selber, zu dir sagt, du bist mein geliebter Kind. Ich habe Freude an dir. Ich bin stolz auf dich. Weil er in uns Jesus sieht. Das ist eine Zusage, die wir dürfen nehmen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und genau gleich ist das so eine Herausforderung an uns. Weil wir auch der geliebte Sohn sind, wo wir sollen Jesus verherrlichen in unserem ganzen Leben. Wie kann das aussehen? Ich glaube, dass es besondere Augen aussehen kann, wie Jesus es gemacht hat. Nämlich der Gehorsamsschritt zur Taufe auch gegangen ist. Ich habe ein paar Gehorsamsschritte dabei, wo ihr euch überlegen dürft, was ist bei mir dran? Was ist der Schritt, den ich tun soll? Vielleicht ist es bei dir der Schritt, das erste Mal in deinem Leben auf Jesus zu vertrauen. Zu sagen, Jesus, ich bestehe vor dem Vater nicht, aber du hast zahlt für mich. Dann möchte ich dich bitten, dass du das Gnadengeschenk von Jesus annimmst. Er hat gezahlt für dich und möchte dir Gerechtigkeit schenken. Vielleicht ist es aber auch die Taufe. Du bist schon langgläubig, vielleicht auch erst kurzgläubig. Dann lass dich taufen. Gib in der Öffentlichkeit ein Statement ab, mein Leben gehört Jesus Christus. In der Bibel, im Neuen Testament, sehen wir keine einzige Person, Christ, der nicht getauft war. Eine Ausnahme, der Schächer am Kreuz. Der hat wirklich keine Zeit mehr gehabt, um sich zu taufen. Aber alle anderen Personen, die wir sehen, die Christ sind, haben sich taufen. So auch du. Ich habe gehört, ihr habt hier Taufe nach den Sommerferien. Darum melde ich beim Hannes zum Beispiel und melde dich an für die Taufe. Vielleicht darfst du auch lernen, auf Gott zu hören. Im Deutschen finde ich das noch schön. Heisst es ja, gehorsam. Und zuerst muss etwas kommen, dass man gehorsam sein kann. Nämlich zu hören. Aus dem Hören folgt dann auch das Gehorsam. Und darum frage ich dich, welchen Stellenwert oder wie hörst du auch auf Gott? Ich bin überzeugt, dass die primäre Quelle, wie Gott mit uns redet, die Bibel ist. Und darum prägt die Bibel deinen Alltag. Vielleicht ist es heute dran, dass du dich entscheidest, ich möchte jeden Tag in der Bibel lesen, vielleicht angefangen mit 3 Versen. Aber Tag für Tag dich prägen von Gottes Wort. Vielleicht ist es so dran, dass du sagst, ich möchte ein Kapitel lesen. Vielleicht ist das Lesen bei dir auch gar nicht so ein Problem, sondern du solltest mehr studieren und nicht einfach durchlesen und auf die Seite legen, sondern überlegen, was jetzt das genau heisst. Oder vielleicht verstehst du es auch, was da steht. Und du solltest jetzt anfangen, gehorsam einzutrainieren. Gott zu vertrauen, was er sagt, ist gut und darum bin ich im Gehorsam. Im Gehorsam eintrainieren, habe ich gemerkt, ist sehr, sehr gut, wenn wir uns das Gegenüber suchen. Das Gegenüber suchen, wo man eine Zweierschaft anfangen kann, wo man auch die Lieblingssünden mal bekennen kann. Und die Person hat dann auch das Recht, nachzufragen, wie geht es jetzt in diesem Bereich. Vielleicht bist du auch schon ein Zeitchen Teil von der FEG Sumiswald und da ist es vielleicht auch dran, Mitglied zu werden. Ich bin bei unserer Gemeinde immer wieder auch mit Leuten unterwegs, um nachzufragen, auch, bist du eigentlich schon Mitglied, warum nicht? Und die Antworten, die ich bekomme, sind in den meisten Fällen, respektive fast in allen Fällen, eigentlich sehr, sehr schlechte Argumente. Überleg dir, ist die Mitgliedschaft das, was dran ist bei dir? Das ist ein komisches Wort jetzt. Es geht nicht um Autos und um Reifen, sondern wir wollen reifen als Christen. Wir wollen dranbleiben. Und keiner von uns möchte ein mittelmässig reifer Christ sein, oder? Aber ganz viele sind es. Wenn du mir das nicht glaubst, dann darfst du heute beim Apero, was es nachher noch gibt, mal dein Gegenüber fragen, hey, wie würdest du mich geistig einschätzen? Wo habe ich Punkte, wo ich mal angehen sollte? Und ich bin überzeugt, dass ihr werdet Punkte zu hören bekommen, die noch nicht ganz reif sind. Aber der Punkt von einem reifen Christ sein, ist eigentlich nicht ein heiliges Leben, sondern Unreinheit können zu erkennen. Das ist das, was einen reifen Christ wirklich ausmacht. Und er auch wieder darf Buße tun. Vielleicht hast du die Punkte oben dran jetzt alle abgeschlossen. Dann ist vielleicht bei dir dran, dass du sagst, ich möchte mich in andere Menschen investieren. Im Mentoring, im Coaching, mit jemandem anfangen, Bibel zu lesen. Mein Wissen dürfen weiterzugeben, dass jemand anders darf geistlich wachsen, darf reifen. Oder vielleicht ist es so komplett etwas anderes. Und du sollst einfach dem Ruf Gottes folgen, dich für ein Theologiestudium interessieren und vielleicht anmelden. Dich mit dem Thema Mission im Ausland auseinandersetzen. Aber vielleicht auch Mission dort, wo du bist. In deinem Quartier, an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht ist es so dran, dass du das Hausangebot, das du hast bekommen hast, nicht annimmst und es nicht kaufst. Oder auf irgendetwas anderes du hast warten, weil Gott einen Plan hat und dir das wird schenken. Jesus, er hat unsere Gerechtigkeit schon hergestellt. Wir dürfen jetzt einfach gehorsam sein. Er ist heilig. Und die Heiligkeit, die schenkt er uns. Mit ungehorsam oder gehorsam tun wir dem nichts dazu. Und gleich dürfen wir jetzt einfach gehorsam sein. Und das fordert uns raus. Und darum möchte ich beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du gehorsam warst, gehorsam sogar bis in den Tod. Ja, bis in den Tod, in der Taufe unter Wasser, aber dann am Kreuz wirklich und hast unsere Schuld getragen. Danke vielmals, dürfen wir jetzt deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit haben. Und Jesus, wir bitten dich, dass wir unser Leben dir ganz dürfen zur Verfügung stellen und die Glaubensschritte, den Glaubensschritt, der heute für uns dran ist, dürfen tun. Hilf uns dabei und dürfen gehorsam sein.